weiteres Mal dem Lukas-Evangelium zuwenden. Und damit wir dort auch einen zweiten Teil vom Lukas-Evangelium etwas kennenlernen, habe ich hier mehrere Texte ausgesucht, die sich mit dem Leiden und Sterben Jesu beschäftigen. Wir könnten sagen, hier die biblische Variante von The Passion oder so etwas, nicht? Also da ist ja ein kleiner Auszug aus dem Leiden Jesu, sehr betont auf das körperliche Leiden. Hier wollen wir mal sehen, was wir im Lukas-Evangelium finden, in den verschiedenen Stationen des Leidens Jesu. So habe ich einen Text ausgesucht, den wir relativ kurz anschauen wollen, zu sehen, was damals passiert ist und was uns das heute zu sagen hat. Einerseits Jesus, der gefangen genommen wird, im Garten Gethsemane habe ich einen Text ausgesucht, das ist Lukas 22, Verse 47 bis 53. Danach wollen wir uns kurz einen Text anschauen, wie Jesus verurteilt wird. Ich habe die Szene herausgenommen, wo Jesus vor Herodes geführt wird, in Lukas 23, Verse 6 bis 12. Und dann habe ich einen letzten Text ausgesucht, wo uns berichtet wird von Jesus, der am Kreuz ist und dort stirbt. Das ist Lukas 23, Vers 32 bis 49. Ihr seht schon, anhand der längeren Textstellen wird es nicht möglich sein, dass wir uns jeden einzelnen Vers ganz detailliert anschauen. Aber es soll dazu dienen, dass wir so einen Überblick bekommen in das, wie Jesus hier auf der Erde seine Wirksamkeit abgeschlossen hat, wie es dahin gekommen ist, dass er für uns gestorben ist. Wir wissen, es geht nach dem Tod Jesu weiter. Es kommt die Auferstehung. Jesus, der gegenwärtig ist, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Jesus, der wiederkommen wird am Ende der Zeiten, um sein Reich aufzurichten, das tausendjährige Reich hier zu führen. Jesus, der dann wiederkommen wird, um Gericht zu führen, danach die Erde zu vernichten, einen neuen Himmel, eine neue Erde zu schaffen und mit dem wir dann herrschen werden in Ewigkeit. Aber diese Situation hier auf der Erde, die endet nach dem Lukas-Evangelium eben in dieser Phase der Vorbereitung für das Passafest in Jerusalem. Und da wollen wir jetzt hineingehen. Ich lese zuerst einmal den ersten Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Abvers 47. Während er, Jesus, aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach: Lass ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Soweit dazu. Das, was vorher direkt passiert, am Anfang dieses Kapitels, das sehen wir in Vers 7 bis Vers 20, das ist das letzte Passamahl. Jesus hat ja wahrscheinlich, wie wir nach dem Johannesevangelium wissen, war er mehrfach während des Passas in Jerusalem gewesen. Hier ist es das letzte. Wir erinnern uns auch daran, Passamahl ist die Erinnerung der Juden an die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Und während dieses Passamahls wird eben das Passalamm geschlachtet. Das tut Jesus auch in diesem Obergemach mit seinen Jüngern. Er trinkt dann die verschiedenen Weinkelche und während eines dieses Kelches, den er mit seinen Jüngern trinkt, da setzt er dann das Abendmahl ein. Also das, was wir bis heute feiern, sozusagen als Neuinterpretation, als Fortführung dieses Gedankens des Passas, Gott befreit sein Volk. Hier befreit Gott nicht nur sein Volk Israel, sondern er schafft damit die Möglichkeit, alle Menschen von der Sünde zu befreien. Unter der Knechtschaft der Sünde, unter der Sklaverei der Sünde, unter der wir gelebt haben, als wir Jesus noch nicht gekannt haben. Jesus schafft die Möglichkeit dadurch, dass er sein Blut, sein Fleisch gibt, indem er für uns stirbt. Das ist das, was von Vers 7 bis Vers 20 genannt wird. Dann sagt Jesus den Verrat von Judas voraus. Jesus weist darauf hin, dass Petrus ihn verleugnen wird, und dann zieht er sich mit seinen Jüngern zurück in den Garten Gethsemane und ringt dort mit Gott, dass er gehorsam ist dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, dass er Kraft bekommt, das, was ihm bevorsteht, erleiden zu können. Und während er noch redete, das heißt, während er noch mit Gott im Gespräch war, wir wissen ja, zwischendurch kommt er immer wieder zu den Jüngern, ermahnt die, weil die eingeschlafen sind. Jetzt werden die Jünger aufgeweckt durch die lärmende Truppe, die dort einherkommt. Wir sehen nachher, ist es ein Knecht des Tempels, ist auch von Hauptleuten des Tempels die Rede. Wahrscheinlich handelt es sich hier um die Tempelwache. Die Tempelwache war an dem Tempel dafür verantwortlich, die Heiden aus dem Vorhof der Frauen und Vorhof der Männer herauszuhalten, natürlich aus dem Allerheiligsten sowieso. Sie war dafür zuständig, Ordnung zu halten, dass keine Aufruhr machte im Tempel. Also die waren durchaus auch bewaffnet, waren auch befugt, Menschen festzunehmen, einzusperren, und das ist sozusagen der verlängerte Arm der Hohepriester und Pharisäer. Die benutzen diese Tempelwache, um Jesus festzusetzen. Nach den anderen Evangelien liegt es nahe, so wie wir lesen im Johannesevangelium, beispielsweise Kapitel 18, Vers 3, dass neben diesen jüdischen Truppen auch eine Truppe von römischen Soldaten dabei gewesen sind. Wahrscheinlich haben die sich zusammengetan, womöglich lag schon die Anklage bei Pilatus vor, und der hatte einen Teil seiner Truppe dazu gegeben, damit das Ganze unter der Kontrolle der römischen Obrigkeit abläuft. Die Parallelen in Matthäus und Markus weisen auch in erster Linie auf die Truppen des Synedriums, also der Pharisäer, auf die Gruppen hin. Die scheinen stark bewaffnet zu sein. Jesus erwähnt das ja hinterher noch, dass sie eben mit Schwertern und Stöcken kommen. Er sagt, wie gegen einen Räuber, also gegen jemand, der sich wehren kann. Möglicherweise rechnen sie auch damit, dass Jesus zurückschlägt, dass Jesus sich nicht einfach still und heimlich gefangen nehmen lässt. Es ist dunkel hier außerhalb der Stadt, und deshalb kommen sie dann auch mit Fackeln. Wir lesen das in den Parallelstellen. Sie kommen jetzt also mit Lichtern, denn es ist hier anders als bei uns heute, wo wir gewohnt sind, dass es bis 12 Uhr oder auch noch später die Laternen scheinen, dass es hell ist. Das ist nicht unbedingt der Fall. Sie müssen hier also das richtig erkennen. Deshalb wahrscheinlich auch das spätere Zeichen mit dem Kuss. Denn wenn man da so im Garten ist, das sind die Bäume, die werfen Schatten. Selbst wenn die Jesus vorher mal gesehen haben, erkennen sie ihn in der Dunkelheit, in dem trüben Licht des Abends nicht. Und dann wäre die Gefahr, dass sie einen Falschen festnehmen und Jesus, der gewarnt ist, sich irgendwo in die Bergwelt zurückzieht und sie ihn nicht mehr festnehmen können. Deshalb hier diesen Sicherheitsweg, den sie nehmen wollen, dass auch Judas sie ihn verraten soll. Da wird dann nochmal erwähnt, dass Judas Jesus begrüßt, dass er ihn dann auch begrüßt mit einem Kuss, also er näherte sich ihm, um ihm zu küssen. Wir lesen auch in Markus 14, Vers 44, dass das vorher verabredet worden ist, dass er so zu den Pharisäern gegangen ist und hat gesagt, den ich küssen werde, der ist es. Also es ist keine zufällige, spontane Reaktion, sondern hier eine durchaus vorbereitete. Der Kuss als Zeichen des Respekts, der Zuneigung, der Liebe, der Ehrerbietung, der Freundschaft ist ja bis heute in vielen Begrüßungszeremonien weit verbreitet. Also in Deutschland, wo ich groß geworden bin, da gilt es ja für so einen nördlichen Teutonen schon als Zeichen besonderer Herzlichkeit, wenn man einem kräftig die Hand drückt, nicht? Aber für jemanden außerhalb Deutschlands ist das doch eher etwas unterkühlt. Ich habe das kennengelernt, als ich dann das erste Mal mit meiner Frau nach Frankreich gekommen bin. Da war das sofort, eben alle, die ich nur entfernt kannte oder gar nicht kannte, nicht zuerst wusste ich gar nicht, was ich machen sollte, hat mich innerlich schon verkrampft, und da kommt dann plötzlich jemand und umarmt mich und nicht so rechts und links und so. Und das dann durch auch zum Beispiel mein Schwiegervater, schon ein etwas älterer Mann. Nicht? Ich habe gedacht, also sowas in Deutschland, das ist doch so ein Überschwang der Gefühle, der uns ja schwer fällt. Oder vielleicht nur mir, aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Später habe ich das dann kennengelernt. Auch hier in der Gegend sind ja einige Spätaussiedler, Gemeinden, auch da. Die haben das von Russland mitgebracht, dass da auch häufig eben dieses Umarmen und Küssen geübt wird. Und in anderen Ländern ja sowieso, nicht? In anderen Ländern ist das ja sowieso der Fall. Und hier merken wir, das, was Judas hier tut, ist nicht so ganz Außergewöhnliches. Sonst, wenn wir das nur von dem Hintergrund unserer deutschen Kultur lesen, dann denken wir uns, ja, das ist ja ganz gemein. Weil küssen tun wir ja höchstens unsere Ehefrau oder vielleicht unsere Kinder noch, aber sonst eben nicht viel mehr. Das war damals durchaus üblich. Also wenn man jemanden hatte, den man kannte, einen Lehrer oder eben einen Freund oder einen Bekannten oder sogar einen Nachbarn, das war durchaus üblich, dass man den umarmte und dann auch mit einem Kuss begrüßte. Allerdings gab es verschiedene Formen von Küssen. Es gab welche mehr so in die Luft, sozusagen Wange an Wange. Es gab Küsse auf die Füße. Das war eben mehr das Zeichen der vollkommenen Unterordnung, die man einem Herrscher gegenüber äußerte. Küsse auf die Hände, das gab entweder auf die Innenfläche oder auf die Außenfläche, so ähnlich wie der Papst das heute noch macht, wenn er seinen Siegelring hinsteckt, nicht? Dann darf man niederknien und darauf küssen. Ja, ganz so war das damals nicht, die hatten eben keinen Siegelring, aber sonst gab es das auch, von außen auf die Hand und von innen als Zeichen der Ehrerbietung. Manchmal küsste man den Menschen auch nur auf den Saum des Kleides, um ihm zu zeigen, ich bin gar nicht würdig, dich zu berühren, sondern nur auf den Saum des Kleides. Hier scheint es eine Begrüßung zu sein, die länger andauerte. Das Verb, was dort mit dem Kuss erwähnt wird, mit dem Küssen erwähnt wird, ja, meint eigentlich einen innigen Kuss. Und das ist normalerweise nicht so flüchtig, sondern das meint schon wahrscheinlich eher, er umarmt ihn. So wird das Zeichen auch deutlicher. Denn solch einen flüchtigen Kuss, den kann man schnell übersehen. Aber hier ist es so, er geht auf ihn zu, er umarmt ihn, er zeigt damit eine relativ normale Begrüßung, aber immerhin für jemanden, der einen gerade verraten will, ist das Ganze schon ziemliche Heuchelei und ziemlicher Betrug. Eine Heuchelei, die verabscheuungswürdig ist, wir finden das auch in Sprüche 27, Vers 6, wo gerade so etwas verurteilt wird. Sonst gab es das auch bei anderen Rabbinen zu dieser Zeit, das war durchaus üblich. Vers 49 lesen wir dann, und als nun seine Begleiter sahen, was geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Wir lesen kurze Zeit vorher, dass Jesus sie auch auffordert, ein Schwert zu kaufen. Nicht? Also sie sollen ein Schwert kaufen für das, was hier auf sie zukommt. Wir wissen nicht, ob es zur Verteidigung war oder nicht. Hier fragt einer der Jünger oder auch mehrere die Begleiter, die fragen, ob sie das nun gebrauchen sollen. Scheinbar sind sie sich noch nicht ganz im Klaren darüber, was jetzt läuft. Und sie warten gar nicht Jesu Anweisung ab, sondern sie ziehen das Schwert und versuchen, Jesus zu verteidigen gegenüber der Truppe, die da kommt. Wahrscheinlich hätten sie gar keine Chance gehabt, denn das waren ja geübte Soldaten und die Jünger Jesu, da war ein Zöllner und da war eben waren mehrere Fischer dabei. Das waren Leute, die waren in der Übung mit dem Schwert gar nicht so, die waren nicht so geübt dabei. Was wir auch nachher sehen, da schlägt einer dem anderen ein Ohr ab. Wir würden sagen, ja, das ist vielleicht ja schon ganz gefährlich, nicht? Aber naja, lebensgefährlich ist das auch nicht, wenn man sich verteidigen will. Mit einem Appenohr, da hilft man sich nicht sehr viel. Ein richtiger Soldat hätte so zugeschlagen, dass der andere nicht mehr aufsteht. Da merken wir schon, das sind Laien, das sind Amateure, die da zuschlagen wollen, aber mit guter Absicht. Nicht? Sie wollen Jesus verteidigen, weil sie nicht wissen, was da dem Jesus bevorsteht. Und hier sehen wir übrigens auch mit den Schwertern, wir hatten ja heute Nachmittag das Gespräch, darf man Gewalt anwenden oder nicht? Jesus hat den Jüngern das nicht verboten. So wenig vorher fordert er sie sogar so auf. Und hier merken wir, die tragen das Schwert noch bei sich. Also vollkommene Pazifisten, so à la Leo Tolstoi oder so etwas, waren das nicht gewesen. Sondern hier durchaus auch Leute, die sich vielleicht gegenüber Räubern dadurch verteidigen wollten. Man, Jesus hätte ja auch ein Blitz vom Himmel fahren lassen können, aber hier menschliche Mittel, sie sind ausgerüstet mit diesem Schwert und gebrauchen das dann auch. Vers 50 lesen wir dann, in allen vier Evangelien gibt es Parallelberichte davon, dass einer der Jünger steht hier, mit dem Schwert zuschlug, eben einer von ihnen schlug, von ihnen sind die Begleiter Jesu mit gemeint, schlug dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Also sie warten auf keine Antwort. Wir lesen dann in dem Bericht, im Parallelbericht im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 10, die genaueren Angaben. Da lesen wir nämlich einerseits, es handelt sich hier um Petrus, was uns durchaus auch verständlich ist, denn wir kennen Petrus als so einen heißblütigen Menschen, nicht? Der dann sofort, wenn es darauf ankommt, zuschlagen will oder wo er in Städte hineinkommt, wo sie ihn nicht annehmen, Herr, lass da Feuer vom Himmel regnen und so, die sollen alle platt gemacht werden. Und so können wir uns auch das hier vorstellen, wen ich vorher sagte, noch wenn ich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und das führt dann ja dazu, dass Jesus ihm sagt, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Und das kommt dann ja schließlich auch dazu, Jesus, der Petrus, der sich sehr von seinen Gefühlen mitreißt lässt und deshalb hier auch gerade eingreift. Wir lesen auch im Johannesevangelium, dass dieser Mann, der bekommt dort noch einen Namen, nämlich Malchus, also da finden wir noch einige Details. Hier finden wir dafür bei Lukas den Hinweis auf die Art der Erkrankung noch etwas detaillierter, nicht nur ein Ohr, sondern das rechte Ohr, was hier abgeschlagen wird. Wobei es wahrscheinlich auf dasselbe hinauskommen würde, rechte oder linke, das spielt jetzt nicht so die starke Rolle, aber es werden hier diese Details mit erwähnt. Interessant ist für uns vielleicht auch noch, dass der Verlust des Ohres für einen Diener des Hohepriesters nicht so ganz unproblematisch war. Ich meine, nicht nur in dem Rahmen, in dem wir es haben. Wir könnten ja sagen, ohne Ohrmuschel hört es sich schlechter. Es sieht auch nicht so ästhetisch aus. Das sind alles so kosmetische und medizinische Probleme. Aber der hatte dazu noch ein kultisches Problem, weil er als Diener des Hohepriesters wahrscheinlich häufiger in den Tempel musste und bestimmte Tempelaufgaben waren nicht erlaubt für jemanden, der am Körper versehrt war. Wir finden das ja speziell für die für die Leviten und für die Priester, dass eben die ja kein Versehrter, also die durften nicht irgendwie ein lahmes Bein haben und eben auch ein fehlendes Ohr, galt schon als nicht mehr tempeldienstfähig. Und es gibt einige Hinweise, die darauf deuten, dass eben auch eine Tempelwache also nicht im Dienst ihre Arbeit tun durfte, wenn sie so zu den Versehrten gehörten. Das heißt, hier möglicherweise hätte dieser Mensch seinen Job und seine Stellung und sein Ansehen in der Gesellschaft verloren, wenn der nun ohne Ohr zurückgekommen wäre. Was wir hier am Rande nur lesen, weil wir sehen, es ist eine Tempelwache, es ist ein Diener des Hohepriesters, der hier erwähnt wird. Möglicherweise greift Jesus auch deshalb so spontan ein, denn wir lesen hier ja in Vers 51, dass Jesus antwortete, lasst ab davon, also hör auf, schlagt euch nicht mehr, steckt das Schwert weg, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Also Jesus heilt hier unmittelbar das Ohr. Es ist übrigens, nicht nur im Lukas-Evangelium, soweit ich weiß, die einzige Stelle, in der Jesus eine akute, offene Wunde heilt. Also ich meine, der ist gerade abgetrennt und zack, sofort dran. Ich meine, das entspricht ja sogar den heutigen medizinischen Vorstellungen. Wenn man so Transplantationsmedizin macht, also hier irgendwelche Ohren, Glieder oder sonst was annäht, dann sollte man die ja vorher in Eis packen und möglichst schnell, und dann kann man sie gleich wieder annähen. Das ist ja heute unter gewissen Umständen auch möglich. Jesus allerdings braucht keinen großen Kliniksaal dafür, er braucht auch kein Team von Operateuren, sondern er nimmt das Ohr, oder vielleicht nimmt er es nicht mehr irgendwie, jedenfalls, wir lesen nicht die Details, aber er rührte sein Ohr an, lesen wir einfach bloß, also ob er es anfasst oder andrückt oder so, jedenfalls hier sehr schnell ein Erfolg, das Ohr ist wieder fest und der Mann kann wieder seinen Tempeldienst weiter tun. Interessant auch, dass es eine der wenigen Fälle ist, wo Jesus einen Menschen heilt, der nicht ihn vorher direkt darum bittet. Wobei Jesus ja auch in seiner Allmacht als Sohn Gottes erkennt, dass dieser Mann das gerne haben will, dass er wieder das Ohr anhaben will. Ja, tschüss. Ja, also der erkennt ja, dass Jesus das Ohr wieder fest, dass der Mann wieder das Ohr festsitzen haben will, und er handelt hier, ohne auf dessen Bitte zu achten. Jesus bringt hier auch ein Beispiel von dem, was er selbst sagt, liebet eure Feinde. Denn hier handelt er ja an seinem Feind, an demjenigen, der ihn gerade festnehmen wollte, der bereit war, Gewalt gegen Jesus anzuwenden. An dem praktiziert er hier praktische Nächstenliebe. Da sehen wir so einen konkreten Fall. Und Nächstenliebe, wie gesagt, ist ja nicht in erster Linie Aufgabe des Staates, sondern ich privat, gegen die Leute, die mir feindlich gesonnen sind, will nicht mein Recht um jeden Preis durchsetzen, will auch nicht Gewalt anwenden, wo ich darauf verzichte, kann, sondern bin bereit, Liebe zu üben, so wie Jesus das hier tut. Das ist also hier ein Vorbild. Erstaunlich allerdings, dass auf dieses immerhin spektakuläre Wunder, was die Soldaten so auch noch nicht erlebt haben werden, kaum eine Reaktion sichtbar ist. Also es ist jetzt nicht so, dass der Soldat niederfällt oder dass die Soldaten plötzlich sagen, du bist ein Wundertäter, du hast uns Großes getan und jetzt gehen wir wieder. Wahrscheinlich ist es allerdings nicht nur mangelnde Dankbarkeit, sondern es war schlichtweg nicht möglich. Zumindest bei den römischen Soldaten hieß Befehlsverweigerung erstens in Kerker, im schlimmsten Fall das eigene Leben verlieren. Und dann ist, weiß ich nicht, vielleicht das angeklebte Ohr nicht so sehr viel wert wie das eigene Leben, sodass man sagt, wir führen den Auftrag trotzdem auf. Bei den jüdischen Wachen sah die Sache nicht viel anders aus, auch wenn die Strafen etwas geringer ausfielen. Also wir können sicherlich davon ausgehen, es war eine gewisse Beeindruckung, aber dieser Druck der Strafe oder die Androhung der Strafe wog schwerer, dass sie jetzt nicht Jesus einfach haben freigehen lassen. Auch wenn Jesus sagt, lasst davon ab, dann können wir davon ausgehen, Jesus wusste, was ihm bevorstand. Deshalb war ja dieser schwere Kampf im Garten Gethsemane. Und jetzt sagt er, halte nicht die Heilsgeschichte Gottes auf. Stell dich dem nicht entgegen, was jetzt passieren muss. In anderen Situationen hätte er möglicherweise auf das Schwert Bezug genommen, hätte das gebraucht. Aber hier macht er es bewusst nicht, weil er weiß, jetzt muss er gefangen genommen werden. Er hätte sich auch selbst verteidigen können, tut es nicht. Und dann sprach Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels. Wir lesen hier so ganz nebenbei, dass die obersten Priester scheinbar bei der Gefangennahme mitgekommen sind. Denn es steht nicht, dass sie hier ihren Ort verlassen haben, sondern es ist direkt anschließend. Scheinbar wollten sie an ihrem Triumph selbst teilhaben. Sie wollten sehen, wie der sie öffentlich angeklagt hat, der ihnen zahlreiche Bauchschmerzen bereitet hat, dass der nun vor ihren Augen festgenommen wird. Sie wollten sich an seinem Gesicht weiden, wenn er merkt, er kann jetzt nicht ausweichen. Und Jesus macht ihnen diese Freude nicht, sondern entgegengesetzt, er kniet nicht vor ihnen nieder, er bittet sie nicht um Gnade, sondern er greift sie hier an und sagt, das, was ihr tut, ist eigentlich vollkommen unrecht. Also er tritt ja an sie heran und sagt, ihr kommt wie gegen einen Räuber. Ihr seid ausgezogen mit Schwertern und Stöckern. Wofür braucht er die? Seht ihr, ich komme freiwillig zu euch. Ihr braucht die gar nicht, denn ich bin kein Räuber. Ein Räuber, den lauert man irgendwo in der Nacht aus. Da muss man schwer bewaffnet hingehen. Aber das bin ich ja gar nicht. Was habe ich denn getan, dass ihr mich festnehmt? Das ist sozusagen der Vorwurf Jesu hier in Vers 52. In Vers 53 ist es übrigens auch, dass ja normalerweise die Umstürzler im Geheimen arbeiten. Nicht? Deshalb sagt er ja später, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Sie werfen ihm ja vor, Aufruhr, Verschwörung. Aber kennt ihr Verschwörungen, die öffentlich vor den Augen dessen, vor dem man sich verschwören will, stattfinden? Und dann nicht mal zur Gewalt aufrufen, keiner das hört. Stellt euch vor, Aufruhr gegen Hitler. Versammeln Sie sich vor der Reichskanzlei und dann demonstrieren Sie dort, Hitler, wir werden dich bald umbringen und so. Wie sehr erfolgreich wäre wohl ein solcher Anschlag gewesen? Wir brauchen uns keine Gedanken machen, sehr gering, nicht? Denn hier müssen wir sehen, das ist eine kleine Gruppe. Die hätten wir ja sofort festnehmen können. Diese paar Leute, das ist gar kein Problem. Unter den Tausenden von Leuten, die den Juden zur Verfügung stehen, die römischen Streitkräfte, die da sind, die jüdischen Streitkräfte, die da sind. Und da will Jesus die Lächerlichkeit ihres Vorwurfs zeigen. Eben wenn wir wirklich Verschwörer gewesen wären, bestimmt würde ich nicht vor eurer Nase im Tempel offen Reden halten, mich der Gefahr aussetzen. Ich würde irgendwo in die Einöde gehen, da eine Truppe sammeln und dann zurückkommen, um einen Aufruhr zu starten. Aber so nicht, das ist unlogisch, was ihr tut. Aber dies ist eure Stunde, sagt er. Okay, ich sehe schon ein, euer Vorwurf, den ihr loswerden wollt, der stimmt nicht. Aber das ist eure Stunde. Sie verstehen es natürlich falsch. Es hört sich so an wie, naja, jetzt seid ihr am längeren Hebel, jetzt lacht ihr. Aber in Wirklichkeit meint Jesus, ja, es ist eure Stunde, weil Gott es so vorhergesehen hat. Weil Gott wusste, dass ich gefangen genommen werden werde und dann verurteilt und sterben werde. Allerdings macht er noch eine Zusage dazu und sagt, und die Macht der Finsternis. Hier zeigt er mehrere Sachen dadurch. Zum einen ist normalerweise auch heute Finsternis, Dunkelheit, Nacht eher anrüchig. Man sagt so, die zwielichtigen Gestalten, die sind nachts unterwegs irgendwo in den Straßenecken oder hier mit den Knüppeln. Das heißt, die Regierungskräfte, die da kommen, denen sagt er, ihr seid eigentlich die Räuber. Ihr kommt hier mit den Waffen und überfällt wehrlose Leute. Ihr seid diejenigen, die den Schutz der Finsternis brauchen, um ihren Sachen nachzugehen und nicht ich. Eure Stunde ist es, die Stunde der Verbrecher. Es ist die Stunde derjenigen, die das Tageslicht scheuen. Vielleicht erinnern wir uns dabei sogar, dass im Johannes 3, Vers 20 oder Epheser 5, Vers 8 davon geredet wird, dass der Teufel und die Ungläubigen sind die Kinder der Finsternis. Das sind diejenigen, die Finsternis mehr liebten als das Licht. Und genauso sehen wir hier, das ist das Bild da übertragen, hier im wörtlichen Sinne, sie brauchen diesen Schutz der Finsternis, um an Jesus heranzukommen. Und wir lesen es dann ja, wenn wir weiterlesen würden ab Vers 54, dass sie dann auch noch in der Nacht alle Truppen zusammenrufen, also das Synedrium, soweit es zur Verfügung stand, und unrechtmäßig, obwohl sie eigentlich erst warten müssten, noch durchpeitschen, dass Jesus verurteilt wird, um ihn möglichst schnell ans Kreuz zu bringen, ehe sich irgendein Widerstand firmieren kann oder ehe offensichtlich wird, dass die Vorwürfe, die man gegen ihn vorbringt, allesamt falsch sind. Nun, wenn wir diesen Text anschauen, gibt es sicherlich einige Sachen, die wir daraus lernen können. Zum einen danach zu fragen, wann ist die Zeit Gottes? Was ist in dem Heilsplan Gottes dran? Manchmal, um uns nicht dem entgegenzustellen, manchmal, um diesen Heilsplan Gottes mit zu nutzen. Ich habe es vor ein paar Tagen erwähnt, dass wir zum Beispiel in der Mission auch darauf achten, wo ist jetzt eine offene Tür? Wo können wir Menschen erreichen? In Deutschland beispielsweise die Arbeit unter den Muslimen, gibt es eine kleine Erweckung unter den iranischen Muslimen. Es gibt zahlreiche Gemeinden, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind in Deutschland unter iranischen Muslimen. Es gibt viel mehr iranische Muslime, die gläubig geworden sind, als türkische, obwohl der türkische Bevölkerungsanteil viel, viel größer ist. Wir können nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Wahrscheinlich trägt es mit dazu bei, dass im Iran die Menschen erlebt haben, was es bedeutet, wenn der Islam an der Herrschaft ist. Da hat man versprochen, ein Gottesreich, in dem alles besser sein wird als im verkommenen Westen. Und jetzt merken die Menschen im Laufe der Zeit, da ist Unterdrückung, da ist Einschränkung, da ist Mord, da ist Egoismus. Da ist nicht das, was man versprochen hat. Und so fliehen zahlreiche Muslime aus dem Iran, aus diesem Gottesstaat, kommen in den Westen und finden hier zum Glauben. Und da merken wir, das ist eine Situation, die müssen wir nutzen. So wie Jesus hier versucht hat, sich nicht dem Plan Gottes zu widerstreben, nicht das Gegenteil davon zu bewirken, sich dagegen zu wehren, sondern zu sagen, jetzt ist es dran, jetzt ist diese Stunde, jetzt ist der Kairos, jetzt ist die Zeit, die wir nutzen sollen. Und manchmal erkennen wir die, wenn wir in der Bibel lesen, manchmal erkennen wir die, wenn wir uns in der Zeit umschauen und sehen, wo das Reich Gottes wirkt, wo Gott Dinge vorbereitet, und können auch auf diese eingehen. Natürlich sollten wir auch in der Bibel schauen, wie ist der große Heilsplan Gottes, wie wird es in der Endzeit ablaufen, was für Ereignisse finden da statt. Beispielsweise finden wir die Warnung vor der großen Zahl der falschen Propheten. Ich habe ja erwähnt, dass ich gerade ein Buch darüber abgeschlossen habe, wo ich denke, dass das auch ein Zeichen ist, was uns zeigt, dass wir in der letzten Zeit sind. Nicht wie manche meinen, dass diese Prophezeiungen von Gott unbedingt immer tatsächlich alle von Gott kommen müssen, sondern Jesus ja gerade sagt, dass am Ende der Zeiten es ein besonderes Kriterium ist, nicht, dass viele wirklich Prophetien von Gott bekommen, sondern dass viele falsche Propheten auftreten. Das ist Zeichen der Endzeit, sagt Jesus zweimal in Matthäus 24, zweimal und dreimal sogar in Matthäus 24 und dann noch einmal in Matthäus 7. Also da haben wir eine dieser Sachen, von denen wir, wo wir von Jesus lernen können, wie er damit umgeht. Sicherlich ist auch die Feindesliebe, die Jesus hier übt, eine Herausforderung für uns. Sicherlich können wir auch negativ sehen, dass diese spontanen und häufig zu schnellen, impulsiven Reaktionen, wie Petrus sie hat, nicht immer angemessen sind. Nicht immer in jedem Fall um unsere Ehre und unser Ansehen zu kämpfen, sondern manches Mal zu sagen, das ist Gottes Sache, Gott wird sich darum kümmern. Das ist keine generelle Regel. Wir sehen, Paulus hat es auch manchmal anders gehandhabt, als er sich auf das römische Gesetz berufen hat. Beim Hauptmann im Gefängnis in Philippi oder eben auch, als er gefangen genommen geworden ist in Jerusalem. Aber hier sehen wir Jesu Vorbild, nicht um jeden Preis für die eigene Ehre, das eigene Ansehen zu kämpfen. Das sollten wir sicherlich nicht in jedem Fall tun. Aber was hier im Mittelpunkt steht, ist natürlich die Heilsgeschichte. Es ist nicht Vorbild für uns, sondern es ist die Heilsgeschichte. Jesus handelt. Jesus wird gefangen genommen und hiermit beginnt eigentlich das Leiden Jesu. Wir lesen dann weiter, indem wir ein paar Verse überspringen und in Kapitel 23, Vers 6 weiterlesen. Kapitel 23, also Kapitel 22, endet dann ja mit dem Verhör Jesu vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat verurteilt Jesu aufgrund von falschen Zeugen, die lügen und dann eben alles Mögliche behaupten, was Jesus an Gotteslästerlichem gesagt hat. Jesus wird schließlich verurteilt aufgrund jüdischen Gesetzes, aber sie haben das Problem, dass dieses Todesurteil nicht vollstreckt werden darf, denn solche Kapitalverbrechen, die durften nur von den Römern geahndet werden. Also wird Jesus vor Pilatus gezerrt. Pilatus verhört ihn, er stellt keine Schuld fest, ihm fällt das Ganze auf die Nerven, er möchte am liebsten diesen Fall los sein und er findet schließlich auch bei dem Verhör einen Weg, Jesus loszuwerden, indem er mich hört, der soll Aufruhr gemacht haben in Galiläa. Und damals gab es eben, war Israel geteilt in vier verschiedene Herrschaftsgebiete und die Römer regierten nur über einen Teil, nämlich insbesondere über Judäa und Caesarea Amea, das war eben eine Garnisonsstadt und im Norden, nämlich in Galiläa und Perea, war der Herodes Antipas der Herrscher gewesen. Und da hört er nun, Jesus kommt eigentlich aus Galiläa, dort soll er diese Taten verübt haben. Und es gab damals eine Art Auslieferungsvertrag über die Herrschaftsgrenzen hinweg. Wenn einer ein Verbrechen im anderen Herrschaftsgebiet gemacht hat, dann sollte er auch an dessen Jurisdiktion ausgeliefert werden. Letztendlich lief alles auf römisches Recht hinaus, denn beides waren ja Provinzen des Römischen Reiches, aber der Pilatus ist froh, sich diese Sache vom Hals gebracht zu haben, denn er merkt sehr schnell, es geht hier um einen politischen Mord, den er gutheißen soll. Er merkt sehr schnell, dass Jesus eigentlich ungefährlich ist. Denn er hat seine eigenen Spione, er weiß, was Jesus gesagt hat. Wir wissen ja von einigen der Hauptleute und Soldaten, die Jesus kennengelernt haben. Er hätte sich sehr schnell Informationen beschaffen können. Hat er wahrscheinlich auch als Gouverneur von Israel, von Judäa. Aber er sieht, da ist nichts Gefährliches. Jesus ist kein Aufrührer. Und wenn schon jemand sich die Finger an ihm schmutzig macht, dann bitte sehr jemand anders. Also hier schiebt man sozusagen den schwarzen Peter jemanden anders zu. Und das tut er in Vers 7. Und als er hörte, dass er Jesus aus einem anderen Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Dass Herodes in Jerusalem war, war kein Zufall. Es ging hier um das Passafest und das Passafest war eines der drei Feste des Alten Testaments, zu denen ein Jude, wenn irgend möglich, verpflichtet war, am Tempel zu sein und das im Tempel zu begehen. Und hier ein jüdischer Herrscher musste immer darauf achten, dass er zumindest äußerlich die Regeln des Judentums beachtete, sonst hatte er seine Autorität im Volk verspielt und Herodes Antipas war sowieso schon angeklagt worden im Volk eines sehr lockeren Lebensstils. Wir erinnern uns da aber ja auch an Johannes den Täufer, der ihn kritisiert, sodass er hier zumindest versucht, diese äußeren Festregeln einzuhalten. Wahrscheinlich hat er in dem Hasmonea-Palast übernachtet, den Herodes der Große, sein Vater, dort hat bauen lassen. Und so wusste Pilatus auch sofort, wohin er ihn schicken sollte. Wir lesen ja auch, hier wird nicht lange gesucht, er musste nicht erst die Herbergen oder Hotels durchschauen, sondern der hatte eine eigene Residenz gehabt in Jerusalem, wo er regelmäßig übernachtete, wo er hinging, und deshalb hat er ihn dort hingeschickt. In Vers 7 lesen wir dann, jetzt haben wir gerade gelesen, also der schickt ihn dorthin. Wir merken auch, eine gewisse Rivalität ist zwischen den beiden. Die Pharisäer waren ja Jesus auch in dem Lukas-Evangelium Kapitel 13, Vers 31, wenn ihr nachschlagen wollt, da waren sie nämlich, geh aus diesem Gebiet hinweg, also geh aus Galiläa hinweg, denn Herodes plant dich zu töten. Das war einige Zeit, nachdem er Johannes den Täufer getötet hat. Wobei wir sehen, diese Warnung von den Pharisäern, die war eigentlich nur halbherzig, denn in Wirklichkeit wollten sie dasselbe. Sie wollten ihn auch töten. Aber sie wollten nicht, dass Herodes ihnen in die Hand kommt, sondern sie wollten sich rächen. Und das hätten sie auf dem Gebiet von Herodes Antipas eben nicht tun können, weil da hätte er die Rechtsprechung gehabt. Sie wussten aber, dass sie in dem römisch verwalteten Gebiet haben sie aber Mitspracherecht. Denn sonst wäre dieses intensive Mitgefühl der Pharisäer ja gar nicht verständlich. Wenn wir merken, wie sie vorher ihn angreifen und fertig machen, überlegen, wie sie ihn töten sollen, und plötzlich kommen sie da scheinheilig her und sagen, Jesus, geh doch bitte hier weg, weißt du, hier ist es gefährlich, Herodes, der will dich töten. Klingt ja erstmal komisch, nicht? Sollen sie froh sein, könnte man sagen, aber sie wollen die Sache in die eigene Hand nehmen, sie wollen, dass er nicht irgendwie umgebracht wird, sondern dass er der Gotteslästerung angeklagt wird. Und deshalb warnen sie ihn in Lukas 13, Vers 31 und 32. Wir lesen auch, dass er Herodes eben hinterher, dass er Rivale war von Pilatus. Das lesen wir nämlich am Ende dieser Geschichte, als gesagt wird, die waren bis dahin Feinde und jetzt sind sie durch die Verurteilung Jesu Freunde geworden. Feinde waren sie insbesondere, weil beide hatten über eine römische Provinz geherrscht und jetzt kamen Meldungen nach Rom und jeder versuchte, seinen Machtbereich durchzusetzen. Wir sehen auch nachher und auch in der Geschichte außerhalb der Bibel, dass Herodes Antipas wie sein Vater ein eingefleischter Machtpolitiker war. Er wollte möglichst viel der Macht in Israel an sich reißen, möglichst die ehemalige Macht seines Vaters über ganz Israel wiederherstellen, und da war ihm Pilatus ein Dorn im Auge. Und so kämpfte er auch in der Vergangenheit schon um die Macht in Israel und hatte dann häufiger, so wie wir wissen, negative Nachrichten nach Rom geschickt, um den Pilatus anzuschwärzen, um zu zeigen, das ist ein schlechter Herrscher, ich bin der Bessere, setzt mich auch über Judäa ein. Und Pilatus umgekehrt hat natürlich was Ähnliches probiert und dadurch kam diese Rivalität, dieser Streit. Und hier in dieser Wendung gegen Jesus, wo sie sich über ihn lustig machen, wo sie die gemeinsamen Gegner auch dieser religiösen Oberschicht der Pharisäer vor sich haben, die sie da versuchen vorzuführen, da kommen sie zusammen und merken, naja, wir brauchen nicht gegeneinander zu arbeiten, wir können auch ganz gut miteinander versuchen, uns den Kuchen in Israel aufzuteilen. Vers 8 lesen wir, Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gerne gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Also das, was hier im Mittelpunkt steht, ist, er will Jesus sehen, weil er auf eine Sensation hofft. Ich meine, in Israel gab es sonst auch nicht sehr viel interessante Abwechslung. Das war mehr so am Rande des Römischen Reiches. Nicht zu vergleichen mit der Abwechslung in Rom, mit dem Circus Maximus und dem Theater und den Gladiatorenspielen. Das war ja in Israel, in der Provinz, eher langweilig. Und hier ist endlich mal so ein religiöser Führer, ein Wundertäter, einer, der zaubern kann scheinbar. Also das sind ja die Gerüchte, die mit Jesus umhergehen. Und hier lesen wir, er hat viel von ihm gehört. Das interessiert ihn. Er ist nicht interessiert an Jesus als Sohn Gottes. Das scheint er gar nicht so sehr ernst zu nehmen. Wir wissen ja auch, dass er einen lockeren Lebenswandel geführt hat. Wir wissen, dass er die Frau seines Bruders geheiratet hat und solche Sachen. Also der lebte eher etwas ungesetzlich, nicht nach dem Alten Testament. Nebenbei lässt er auch hier Johannes den Täufer töten, als der ihm nicht ins Konzept passt, beziehungsweise seine Frau und Tochter ihn dazu drängen und auf die Nerven fallen. Also das nimmt er etwas locker. Wir wissen, dass er von vielen Juden damals angegriffen worden ist, wegen seines lockeren Lebenswandels. Und so scheint hier nicht die große Einsicht zu sein, ich will Jesus kennenlernen, weil ich dadurch Gott kennenlerne. Sondern er ist mehr interessiert, mal ein bisschen Abwechslung. Das ist uns so langweilig hier. Und jetzt lerne ich mal den kennen, über den so viel berichtet worden ist, über den ich schon so viel gehört habe. Und deshalb lädt er Jesus ein und lässt ihn damit kommen. Scheinbar, ich habe es ja erwähnt, hat er früher nicht so gedacht, sondern wir lesen ja die Warnung der Pharisäer, scheinbar plante er wirklich, Jesus umzubringen. Vielleicht war das noch in der Phase, wie wir ja auch lesen, dass er einmal dachte, Jesus sei der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Da merken wir, da kam er auch ein bisschen durcheinander. Vielleicht glaubte er nicht ganz jüdisch an Reinkarnation und meinte nun, Johannes der Täufer würde wieder auferstehen und wollte ihn gleich nochmal umbringen. Das schafft er dann ja nicht, aber irgendwie scheint er hier von Jesus fasziniert zu sein. Und deshalb lädt er ihn ein und will einmal sehen, was er ihm zu bieten hat. Wahrscheinlich hofft er auf irgendein Wunder, speziell für ihn als Herrscher, nicht? Er setzt sich in seinen Sessel und seinen Thron, müssen wir uns vorstellen, Soldaten rechts und links daneben, die lesen wir ja hinterher noch, und dann wird Jesus in Ketten vorgeführt und jetzt, Jesus, mach doch mal ein Wunder, zeig mal, was du kannst. So ein bisschen spöttisch und mehr auf Unterhaltung abgestellt. Dann steht da, er legt ihm auch viele Fragen vor, aber er, Jesus, gab ihm keine Antwort. Also der Herodes stellt ihm viele Fragen, wir wissen nicht was, waren es religiöse, waren es allgemeine, vielleicht wollte er testen, weißt du die Zukunft, weißt du mein Leben, macht sich über ihn lustig, zumindest würde das am ehesten in den gesamten Kontext passen, dass er eben interessiert war, von den Wundern zu hören, dass er nachher sich über ihn lustig macht, indem er ihm Königsmantel anzieht, da würde eher reinpassen, dass diese Fragen auch nicht ganz ernst gemeint sind und so wäre auch Jesu Antwort erklärbar, nämlich Jesu fehlende Antwort. Wenn wir die Parallelberichte in den anderen Evangelien dazu nehmen, dann sehen wir, dass Jesus sowohl dem Hohen Rat gegenüber gesprochen hat und auch Pilatus gegenüber gesprochen hat. Mit beiden hat er, wenn auch nicht viel, aber zumindest geredet. Dem einzigen, den er keine Antwort gegeben hat, gar nichts gesagt hat, war Herodes gegenüber. Sehr wahrscheinlich, weil er wusste, bei den Pharisäern, da war zumindest irgendeine Überzeugung. Die haben sich religiös auseinandergesetzt, wenn auch verblendet. Bei dem Pilatus, irgendwie sah er wahrscheinlich, der war doch auf der Suche nach der Wahrheit. Denn er hat ihn nicht schnell verurteilt, sondern hat irgendwie danach gesucht, ist der schuldig oder nicht, versuchte Jesus zu retten, ein Stück weit. Aber hier merkt er, der ist gar nicht interessiert. Für den bin ich nur irgendwie so wie ein Raubtier im Käfig. Und deshalb keine Antwort, Jesus. Schweigen, Jesus. Jesus lässt sich nicht darauf ein. Wir könnten hier daran denken, an die Warnung, werft eure Perlen nicht vor die Säue. Also Jesus antwortet nicht, er steht da, er lässt ihn reden und mit der Zeit verliert er den Spaß. Und er will nun seine Unterhaltung noch haben. Er legt ihm viele Fragen vor. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Also er fragt erstmal und als er dann mit seinen Fragen zu Ende ist, Jesus nicht hört, dann kommen die Pharisäer, die hört er vorher gar nicht zu, weil die Pharisäer interessieren den Herodes eigentlich auch gar nicht. Wir wissen, er ist nicht religiös, er lebt in Sünde. Die Pharisäer klagen ihn genauso an, wie sie Jesus angeklagt haben. Die würden ihn genauso ans Kreuz bringen, wenn sie nur könnten, wie sie Jesus ans Kreuz bringen wollen. Er ist kein Freund der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Die interessieren ihn nicht. Deshalb lässt er sie warten. Und jetzt kommen die auch an die Reihe. Und sie stellen ihn eben, sie klagen Jesus an und dabei geht er gar nicht viel ein. Also er spricht kein Urteil, sondern was macht er, wenn Jesus schon sich nicht auf diesen Spaß einlässt und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihm, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Da merken wir, Jesus lässt sich auf die Spielchen nicht ein, er macht nicht gerade zur Unterhaltung irgendein Wunder, also greift Herodes zu seinen eigenen Mitteln, er reißt Witze. Und dann müssen wir uns vorstellen, hier steht von Kriegsleuten, das werden wahrscheinlich nicht ganz normale Soldaten gewesen sein, sondern entweder waren es seine Elite-Soldaten der Leibwache, die rechts und links dabei waren, denn hier vor im Thronsaal von dem Herodes, da ist nicht irgendwer, vielleicht waren es auch höhere Offiziere, die da gewesen sind und mit denen jetzt Scherze gerissen werden. Schaut euch den mal an und wie ist das und der will König sein und was weiß ich, irgendwie machen sie sich über ihn lustig, denn wir lesen hier, sie verspotten ihn. Und zu diesem Spott gehört dann noch sozusagen als Krönung, sie ziehen ihm ein Prachtgewand an. Wahrscheinlich war das ein weißes Gewand. Nun, warum? Weil damals das typische Königsgewand für jüdische Könige war weiß. Das wissen wir, zum Teil aus dem Alten Testament, zum Teil aus der Umwelt des Neuen Testaments. Aber eben prächtig, das heißt nicht nur irgendwie Leinwand, sondern schön, also so glänzend, feine Stoffe gewesen. Das zieht man ihm an. Sehr wahrscheinlich stammt dieses Gewand aus der Garderobe von dem Herodes, hat er mitgenommen und braucht es nicht mehr. Oder sagen wir, ihm ist es das wert, ihm ist es dieser Spaß wert. Er will sich dort über Jesus lustig machen. Jesus ist für ihn lächerlich. Er will hier so einen Gegensatz schaffen. Herodes, dieser Machtpolitiker, der kämpft um Ansehen und Macht, dem eigentlich alles egal ist, religiöse Sachen. Die Hauptsache, er bekommt Israel unter Kontrolle. So einer war der gewesen, wie sein Vater auch, der vor Mord und Bestechung nicht zurückscheute.
Und der macht sich hier einen Scherz, indem er den zurückschickt und sagt, das soll ein König sein, der weiß ja nicht mehr, sich selbst zu verteidigen. Wo ist denn seine Armee? Der schlägt nicht mal zu, der weiß sich nicht mit Worten zu verteidigen. Das ist doch lächerlich. Der soll König sein. Also er macht sich hier lustig und will jetzt den Pilatus an dieser Freude teilhaben lassen oder an diesem Spott teilhaben lassen. Denn der weiß, der Pilatus ist genauso ein handfester Machtpolitiker. Wenn man in Rom Gouverneur wurde, da muss man sich schon durchgesetzt haben gegen Widerstände. Und hier Jesus ist gar nicht das, was er sich vorstellt. Weder Aufrührer noch König. Und hier sagt Herodes durch das, was er tut, eigentlich damit, die Anklage ist falsch. Das ist nicht ein König, das ist kein Aufrührer. Ja, das ist lächerlich, was ihr hier anklagt. Deshalb schickt er ihn mit diesem Gewand auch zurück an den an den Pilatus. Es ist nicht das Militärgewand. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 28, dass Jesus zwischenzeitlich auch ein Militärmantel übergelegt worden ist und er ausgepeitscht worden ist. Das ist hier aber nicht dasselbe. Wir merken, es sind zwei verschiedene Begriffe. Es handelt sich um zwei Stationen des Leidens Jesu. Das hier, dieses mit dem Militärmantel, wird scheinbar vorher stattgefunden haben. Später bekommt er dann noch die Garderobe des Königs angelegt und dann schickt er ihn zurück. Der Königsanspruch Jesu wird spaßeshalber von ihm anerkannt, weil so oft offensichtlich ist, dass Jesus mit dem Königtum in Israel eigentlich gar nichts zu tun hat. Dann in Vers 12 lesen wir, an diesem Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind. Was ich gesagt habe, sie waren Rivalen. Das war eben, sie haben gegeneinander gekämpft. Zum Teil lag es auch daran, dass beide Fehler gemacht haben im Umgang mit dem jüdischen Volk. Von dem Herodes Antipas wissen wir, dass er einmal einen Streit gehabt hat um geweihte Bilder, die aufgehängt werden sollten im Tempel. Und da war Herodes Antipas mit dabei. Und das war schlecht, gab einen Aufruhr. Von Pilatus lesen wir, dass er wollte den Juden was Gutes tun und wollte nach römischer Technik ein Aquädukt bauen, also so, wo dann Wasser hineingeleitet wurde nach Jerusalem, um frisches Wasser zu haben. Da er kein Geld hatte, hatte er einfach daran gedacht, einen Teil des Tempelschatzes zu plündern und damit den Bau des Aquädukts zu bezahlen. Das lief eigentlich technisch gesehen auch ganz in Ordnung, aber die Juden waren natürlich nicht so froh, weil das war bei ihnen ein Vergehen gegen die Ordnung Gottes. Das durfte man in keinem Fall tun. Das gab großen Ärger, es gab einen Bericht nach Rom und der Pilatus wurde zur Rechenschaft gezogen. Und da merken wir, das waren also solche Leute. Die setzen sich durch, Realpolitiker, aber in Konkurrenz miteinander. Der eine schwärzt den anderen an. Und jetzt plötzlich, da sehen sie einen Gegner, da, über den man sich richtig lustig machen kann. Und da sind sie Freunde, werden sie miteinander. Eigentlich ja wirklich schlimm, wenn wir so etwas sehen. Aber es entspricht durchaus auch unserer Lebenserfahrung, die wir im Alltag machen können. Da sind häufig Leute, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber wenn es einen geht, über den man herziehen kann, einen, den man schlecht machen kann, dann plötzlich kommt man zusammen. Manchmal ist das in der Schulklasse so. Nicht? Da ist einer, auf den man rumhacken kann und alle, die sonst nicht miteinander einig sind, jetzt sind sie sich einig, den machen wir fertig. Oder im Betrieb gibt es das manchmal auch. Irgendwie so die Einheit, die zusammenschmiedet, wenn man einen hat, gegen den man sich stellen kann und wo man sich dann irgendwie überlegen fühlt und ihn fertig machen kann. Das kann sehr zusammenschweißen. Irgendein Feind. Nicht? Manche Politiker benutzen das ja auch bewusst. Bei der frühen Christenverfolgung war es so, dass man die Christen inszenierte als Feinde des Staates, um auf ihn rumzuknüppeln. Und schon schien es so, als ob der Staat erfolgreich ist. Schon hatte man einen positiven Leistungsnachweis gehabt. Oder Hitler hatte das natürlich mit den Juden. Die hatten sich auch noch nicht mal gewehrt, nicht? Die hatten auch noch Geld, was man kassieren konnte. Das waren die idealen Gegner, selbst wenn sie nichts taten. Plötzlich war man sich einig im Kampf gegen die Feinde, die man als solche einfach geschaffen hat, egal ob sie das real gewesen sind oder nicht. Ja, wir wollen uns jetzt noch einen dritten Text anschauen, der das Leiden Jesu dann vollendet. Das ist nämlich ab Vers 32 im selben Kapitel. Kapitel 23, ab Vers 32 bis Vers 49. Ich lese das erst einmal und versuche dann ein paar Gedanken dazu weiterzugeben. Übrigens, wenn wir hier vorher uns auch noch anschauen, wie Pilatus und Herodes miteinander umgehen, sollte es natürlich auch eine Mahnung sein. Immer wieder, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die vorgeben, nach Jesus zu suchen, dann danach zu fragen, dass Gott uns deutlich macht, ist diese Person wirklich auf der Suche nach Jesus oder geht es bloß darum, sich darüber lustig zu machen. Manchmal treffen wir Leute und wir argumentieren lange und es ist gar nicht wert dabei. Wir bestätigen vielleicht Leute sogar noch in ihrem Aufruhr gegen Gott, wenn wir uns da so viel Zeit nehmen. Wir brauchen Weisheit dafür, demjenigen, der wirklich Fragen hat, diese Fragen natürlich zu beantworten. Da sollten wir nicht faul sein, auch unser Intellekt gebrauchen, auch gute Gründe nennen, die jemanden überzeugen können von der Wahrheit des Kommens Jesu und seines Todes und des Jenseits und Gottes und so weiter. Dann sollten wir uns wirklich bemühen, und zwar nicht nur aus der Bibel heraus, sondern auch noch andere logische Gründe nennen, die einem eine Hilfe sein können, das zu verstehen und Widerstände auszuräumen. Nur hier war Hopfen und Malz verloren. Der hätte lange die Chance gehabt. Der hat Johannes den Täufer schon gehört. Der hat vieles gehört. Nein, da ist vorbei. Lasst euch nicht darauf ein. Lasst euch nicht provozieren. Wäre hier auch eine Herausforderung davon. Und vertraut darauf, wenn ihr einmal Zeugnis ablegen sollt von eurem Glauben, dass Jesus da sein wird. Das verheißt er auch an mehreren Stellen, dass wir keine Angst haben müssen, wenn man uns vor Richter und Synagogen und Räte führt, was wir sagen sollen, der Heilige Geist wird uns führen. Und so ist Jesu Reaktion hier ja auch geführt vom Heiligen Geist. Ich lese dann ab Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Also hier sehen wir erst einmal, man hat Arbeitsersparnis gemacht. Das hatte keinen besonderen Grund. Wir könnten jetzt sagen, naja, es wurden drei gekreuzigt, das hat dann mit der Trinität zu tun oder drei ist eine besondere Zahl. Nein, hier hängt es einfach mit Arbeitsteilung zusammen. Denn für so einen Soldaten war eine Hinrichtung schwierig. Man wollte die am Sabbat nicht haben, man wollte die Gefängnisse vorher noch frei haben. Also hat man jetzt gleich drei auf einmal. Da konnte man schön in einer Kolonne durch die Stadt marschieren lassen und dann dort aufhängen. Und dann brauchst du nur noch warten, bis alle tot waren. Das war einfach eine Frage der Arbeitserleichterung, die jetzt alle drei zusammen hinzurichten. Also hier sehen wir jetzt zwischendurch, kommt dann ja die Verurteilung auch noch durch den Pilatus auf den Druck der Masse, des Mobs, der durch die Pharisäer aufgestachelt worden ist. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte, oder eben auch Golgatha, wie das in den Parallelberichten heißt, nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Hier lesen wir jetzt den Hinweis, Jesus ist in der Mitte. So wie es auf Bildern dargestellt wird mit dem höheren Kreuz, das wissen wir nicht, sondern die können auch gleich groß gewesen sein, höchstwahrscheinlich. Ja, mit den Kreuzen werdet ihr wahrscheinlich auch da und dort schon mal etwas gehört oder gelesen haben. Es ist nicht ganz sicher, ob es sich wirklich um ein Kreuz handelt, wie wir es häufig in den Kapellen oder sonst wie haben, also das heißt solch ein Kreuz. Es könnte auch sein, dass es sich um ein Kreuz handelt, was so eine T-Form hatte, denn das war leichter herzustellen, wie ihr auch wisst, wenn ihr mit Holz arbeitet, zwei Balken einfach übereinander und zum Hinrichten genügte das. Man brauchte nicht unbedingt oben noch ein Ende daran und es gab durchaus, wir sehen das in Abbildungen der Antike, Kreuzigungsform, wo man jemanden so an einem T-Kreuz hingerichtet hat. Aber letztendlich ist das für uns nicht entscheidend wichtig, wie das Kreuz aussah, sondern dass Jesus dort getötet worden ist. Das, was manchmal auch falsch dargestellt wird, mit Vorliebe in Gemälden und in Kirchen, ist, dass Jesus, als er dort befestigt worden ist, eben durch die Handteller angenagelt worden war. Das ist im höchsten Maße unwahrscheinlich. Erstmal war es für die Römer unprofessionell und es hätte auch gar nicht funktioniert. Weil wenn ihr anatomisch euch das anschaut, diese Handteller sind gar nicht stabil. Wenn man da jemanden annagelt, der reißt sofort ab, dann hast du hier zwar eine große Wunde, aber der bleibt nicht am Kreuz. Also musste man diejenigen hier durch die Gelenke nageln, was natürlich noch schmerzhafter war, aber das hielt dann auch. Und so sind die Wunden Jesu sind eben wahrscheinlich nicht in den Handtellern, sondern sind hier in den Handgelenken gewesen. Was übrigens ein etwas seltsames Licht auf die Stigmatisierten der katholischen Kirche wirft. Ihr wisst ja, es gibt dann so bis heute Leute, die von sich reden machen wie ein Don Bosco und andere, die verehrt werden der katholischen Kirche, die dann eben so die Wunden Jesu am eigenen Leib haben. Seltsamerweise haben sie die aber alle im Handteller. Also irgendwas stimmt da nicht. Entweder hat Gott das nicht sich genau daran erinnert, was wie er das damals gewesen war, oder es sind einfach Scharlatane, was ich für wahrscheinlicher halte. Ich denke, dass das eben keine göttlichen Zeichen sind. Erstmal werden die uns nirgends in der Bibel so genannt und verheißen und zweitens sind sie eben an der falschen Stelle. Dann wurde auch durch die Fußgelenke meistens genagelt. Häufig hat man ein kleines Brettchen, auf das derjenige sich abstützen konnte, um immer wieder etwas hochzukommen, damit die Qual möglichst lange dauerte. Denn im Normalfall, wie ihr vielleicht mal gehört oder gelesen habt, starben die Leute nicht wegen den Wunden. Die waren schmerzhaft und mühsam, auch die Hitze war mühsam, sondern die meisten starben einen Erstickungstod, weil sie durch die Arme langsam herumsackten, wenn sie sich nicht mehr halten konnten und dann die Brust zusammengedrückt wurde, sie nicht mehr richtig atmen konnte und dann eines Erstickungstodes starben. Dazu kam natürlich noch die ganze Hitze, kam noch die Infektion, wenn es soweit kam, mit den Wunden, wo sich dann natürlich Insekten draufsetzten und all so etwas, denn es ging normalerweise ja alles mehrere Stunden, wie sie dort am Kreuz hingen. Also da kamen mehrere Sachen zusammen. Manche bekamen wahrscheinlich auch einen Kreislaufkollaps durch die Aufregung, den Schock und die Hitze und all so etwas. Auf jeden Fall recht unangenehm. Es galt im Römischen Reich auch als besonders grausame Tötungsmethode, sodass es für römische Staatsbürger verboten war, gekreuzigt zu werden. Die durften normalerweise nur enthauptet werden. Wir können sagen, Tod ist Tod, aber das ging wesentlich schneller, eben als diese Kreuzigung. Also, soweit jetzt hierzu. Sie kreuzigten die beiden. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Vers 34. Hier sehen wir einen Gegensatz zu den Gebeten um Rache des Alten Testaments. Lesen wir zum Beispiel im Psalm 137, ab Vers 7 bis 9, dass da er gebetet wird, lass die Feinde alle umkommen und die sollen jetzt die schärfsten Strafen bekommen. So handelt Jesus nicht. Er hätte ja alles Recht dafür. Denn im Gegensatz zu denjenigen im Alten Testament, die das bitten, ist er wirklich vollkommen schuldlos und sündlos. Selbst die Juden des Alten Testaments waren das ja nicht gewesen. Sie waren vielleicht besser als ihre heidnischen Nachbarn, aber Erbsünde und Schuld vor Gott hatten sie trotzdem angesammelt. Jesus bittet hier nach seiner eigenen Lehre um Vergebung für die Sünden seiner Feinde, die sie an ihm selbst vollziehen. Das, was er schon bei dem Knecht Malchus tut, wo er praktische Nächstenliebe übt, bittet er hier, ihnen zu vergeben. Vielleicht ist ein Ergebnis dieser Bitte die Bekehrung von zahlreichen Menschen, die in Jerusalem waren, zum Pfingstfest 50 Tage später, wie wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41 lesen, dass Gott eben Vergebung ausgesprochen hat und trotzdem ihnen die Möglichkeit umzukehren gibt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie eben, wie Jesus sagt, nicht wissen, was sie tun. Dass sie der Tragweite ihres Handelns nicht bewusst sind. Dass sie vielleicht denken, Jesus ist wirklich ein Prediger, aber der von Gott gesandt ist, aber dass er Sohn Gottes selbst ist. Dass sie das eigentlich nicht richtig begriffen haben. In 1. Korinther 2, Vers 8 wird sogar angedeutet, dass sie ihn wahrscheinlich nicht getötet hätten, wenn sie wirklich sich dessen bewusst gewesen wären, wer Jesus eigentlich ist und was sie dort tun. Wahrscheinlich ist hier wirklich eine Art geistliche Blindheit, mit der sie geschlagen sind. Sie sind nicht schuldlos, denn sie hätten es erkennen können, aber sie sind sich nicht der ganzen Tragweite dessen bewusst, was sie dort tun. Dass die Römer hier über das Kleid von Jesus die Würfel rollen lassen, das ist nicht unbedingt eine Ausnahme, das war ein Recht der Römer. Also römische Soldaten, die jemanden hinrichteten, die hatten auch das Recht gehabt, die Kleidung und das Hab und Gut, was er am Körper trug, unter sich zu verteilen. Sie werfen das Los darüber, weil Jesus in ein langes, ungenähtes Gewand eingehüllt gewesen ist und das konnte man nicht zerteilen, ohne es kaputt zu machen und so konnte es nur einer der Soldaten bekommen, also würfeln sie darüber, damit eben jeder da zu seinem Recht kommt, sozusagen mit Glücksspiel hier unter dem Kreuz. Das hängt nicht mit der Oberflächlichkeit der Soldaten zusammen, wobei wir durchaus davon ausgehen können, dass sie solche Sachen schon häufiger mal gemacht haben. Und das Volk stand da und sah zu und es spotteten auch die Obersten, das heißt hier die Obersten, die Pharisäer, die Führer des Volkes mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Wir lesen ja auch in den Parallelberichten, dass auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden, ihn ebenfalls verspotten. Dieser Spott, der den Leuten ausgesprochen wird, ist damals ein Teil der Strafe gewesen. Das war also beabsichtigt. Das war nicht nur bei Jesus so. So ähnlich wie vielleicht im Mittelalter so ein Schandpfahl, an dem man festgebunden war. Da durfte jeder einen bespucken und hauen und so. Das soll ein Teil der Strafe sein, dass den Leuten vor Augen geführt wird, welche Verbrecher sie eigentlich sind. Und so ist das, was hier an Jesus vollzogen wird, nicht unbedingt die Ausnahme, vielleicht in der Heftigkeit. Und gerade weil er schuldlos ist, besonders intensiv. Aber das gab es damals durchaus auch. Dann lesen wir in Vers 36, dass aber die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie ihn herzutraten und ihm Essig reichten. Hier deutet es Lukas als verspotten, in den Parallelevangelien wird es nicht als verspotten gewertet und wir können auch nicht ganz genau sagen, warum sie es machen, aber normalerweise hatte man das getan, entweder vergorenen Wein oder Essig gegeben, damit die Schmerzen gelindert werden, damit der Durst gelöscht wird, hat man das auf einen Spieß oder die Lanze draufgespießt und dann denjenigen zu saugen davon gegeben. Es könnte sein, dass das, was man normalerweise tat, dass sie das tun wollten, um sich über Jesus lustig zu machen. Was weiß ich, nahe vor den Mund halten, dann wieder wegziehen oder sonst etwas, wäre möglich. Da lesen wir die Details eben nicht. Hier erwähnt Lukas, es sei zum Spott, die Parallelberichte erwähnen nur, dass man ihm das gereicht hat, aber erwähnen nicht dieses mit dem Spott. Dann haben wir in Vers 37, und sie sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Scheinbar sind diese Soldaten auch dazu aufgelegt, sie sind raue Gesellen, sie haben viele sterben sehen, sie haben viele umgebracht und sie übernehmen den Spott der Juden und machen sich jetzt auch über Jesus lustig. Möglicherweise eine Art Sarkasmus, der dabei auch mitschwingt, denn zahlreiche ihrer Kollegen waren konvertiert zum Judentum. Wir wissen das, in der damaligen Zeit waren viele Römer, denen dieser Ein-Gott-Glaube der Jude imponierte und die dann Juden geworden sind. Viele von denen richtet sich Jesus ja auch daran, Jesus nicht Paulus, wenn er in der Mission hinterher in den Synagogen predigt. Es stand aber auch eine Inschrift in, über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Diese Inschrift, die können wir noch ergänzen nach den Parallelevangelien. Wahrscheinlich war die vollständig. Dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das war auch normal, dass so ein Titulus, so nannte man das, also eine Tafel, mit der das Verbrechen der entsprechenden Person aufgeschrieben war, oben am Kreuz befestigt wurde. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere antwortete und tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch mit dem gleichen, in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, diese aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also hier der eine, der Jesus vorher auch verspottet, das lesen wir in den Versen vorher. Der andere, der Jesus verspottet, nachher auch noch. Einer kehrt um während der Stunden, die sie am Kreuz hängen. Und der bittet Jesus schließlich, sich seine anzunehmen. Wenn er vom Königreich spricht, es könnte sein, dass er sich einfach auf die jüdischen Messias bezieht, der sein Reich aufrichten wird, was möglicherweise bald kommt. Es könnte sein, dass er Jesus gehört hat und weiß, dass der von dem Reich Gottes spricht, was nahe herbeigekommen ist. Wir müssten uns jetzt darüber unterhalten, wie die Juden eigentlich sich das Jenseits vorgestellt haben, mit dem Totenreich, dem Scheol und einem großen Gericht. Das lasse ich jetzt aber mal sein, weil ich die letzten Verse hier noch lesen möchte. Jedenfalls, das hat er das Vertrauen, dass Jesus, der hier neben ihm hängt, ihm im Jenseits helfen könnte. Und in diesem Vertrauen, sozusagen als letzten Notnagel, der ihm bleibt, bittet er Jesus, an ihn zu denken im Paradies. Es gibt dann einen Streit, so einen theologischen Streit, ob das nun heute ist oder nicht. Manche setzen das Komma anders, manche sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Andere übersetzen, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das bezieht sich einfach darauf, sind wir direkt, nachdem wir gestorben sind, bei Jesus oder nicht. Da sind sich die Theologen auch nicht ganz einig. Und die Bibel gibt keine hundertprozentige Auskunft darüber, weil sie auch von dem toten Schlaf, von dem Entschlafen, redet. Sie spricht dann auch von der Auferstehung der Toten, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt und sie ihm entgegengerückt werden aus den Gräbern, was eher dahin deutet, dass es eine Art Totenschlaf gibt, der ihm sehr schnell geht und der für den Betreffenden so erscheint, als ob es jetzt ganz schnell und sofort geschieht. Ich habe ja auch heute darauf hingewiesen schon, dass die Zeit relativ ist, wie Albert Einstein sagte, abhängig ist von dem Zustand, in dem wir uns befinden, sodass es durchaus möglich ist, dass der Tote wirklich das Ganze im Nu erfährt. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land und bis zur neunten Stunde und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel zerriss mitten in zwei und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann das sah, was geschehen war, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganze Schar, die hergekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie das sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihn von Galiläa hierher gefolgt waren und das alles sahen. Kurzer Hinweis noch darauf, die Zeit, die hier erwähnt wird, wo Jesus hingerichtet wird. Hier wird eben erwähnt um die neunte Stunde, die sechste Stunde. Da kam die Finsternis. Das ist die Zeit zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, in der diese Finsternis stattfindet. Es war keine Sonnenfinsternis, davon können wir ausgehen, weil normalerweise das Passafest nach dem jüdischen Mondkalender immer bei Vollmond stattfand. Und bei Vollmond gibt es bekanntlicherweise keine Sonnenfinsternis. Also muss es hier ein übernatürliches Wunder gewesen sein. Was weiß ich, wie Gott das gemacht hat. Entweder hat er die Sonne wirklich ausgeschaltet oder vielleicht hat er da einen Sandsturm davor geschickt oder sonst irgendwas. Jedenfalls konnte man das nicht sehen und die Leute waren so beeindruckt, dass es sich scheinbar nicht um ein normales Naturschauspiel handelte, sondern sie darin einen Eingriff Gottes erkannten. Der Tempelvorhang zerriss, das war der Vorhang, der den Tempel vor dem Allerheiligsten trennte, der da die Gegenwart Gottes vor der den Menschen verbarg. Entweder kann es heißen, dass Gott zu diesem Zeitpunkt endgültig aus dem Tempel herausging, also sagte, jetzt bin ich nicht mehr hier nur in Israel bei den Juden im Tempel. Es könnte auch heißen, dass umgekehrt jetzt der Zugang offen ist zu Gott in den Tempel hinein. Also beides. Entweder Gott geht heraus, er verlässt es jetzt und geht in verlässt den Tempel, der ist nicht mehr von Gott bewohnt, oder umgekehrt, die Menschen können jetzt hereinkommen. Jesus spricht mit lauter Stimme, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Hier sehen wir, dass Jesus selbst im letzten Moment noch souverän Gott ist. Er stirbt nicht, weil es gerade so kommt, sondern er handelt selbst. Er befiehlt seinen Geist in Gottes Hände. Das heißt, er entscheidet jetzt sozusagen als Gott zu sterben. Der Hauptmann, der das sieht, sieht darin, dass es Gott ist. Und wir merken gerade, das ist einer von denen, die vorher spotten. Einer von denen, die sich lustig machen, sind beeindruckt durch diese Naturwunder und durch das Sterben Jesu. Dieser Mensch ist ein ganz besonderer. Und die ganzen Scharen, die herbeikommen, hier steht das Schauspiel, also die sich daran weiden, den Menschen sterben zu sehen. Wir merken, die Leute sind nicht erst grausam in dem Zeitalter von Reality-TV irgendwo zu sehen, wie Menschen gequält und umgebracht werden, sondern das war damals auch schon der Fall. Und sie wollen das sehen, sind aber beeindruckt und schlugen sich an die Brust. Das war ein alttestamentliches Zeichen für Ausdruck der Trauer. Übrigens das einzige Zeichen, was erlaubt war bei einem Hingerichteten. Also es gibt ja viele Zeichen der Trauer, Asche auf den Kopfsturm, schreien, Kleider zerreißen, das war alles verboten. Bei einem Hingerichteten durfte man einzig eben sich an die Brust schlagen, Zeichen nicht. Also das ist jetzt Trauer und insbesondere tun es hier die Anhänger Jesu, wie unter anderem auch die Frauen, was damals ja eine Revolution war, dass hier offiziell die Frauen mit dabei sind, die den Tod Jesu miterleben und später ja auch bei der Auferstehung mit dabei sind. Frauen spielen hier also wie im ganzen Lukas-Evangelium eine wichtige Rolle. Was wir hier ebenfalls sehen, ist, dass die Familie in der Nähe ist. Das war ebenfalls üblich, dass bei Hingerichteten die Familie zugegen war. Das wollte man ihnen entgegenkommen, um dann zu zeigen, also dass sie eben die Trauer üben konnten und ihn hinterher beerdigen konnten. Soweit dazu. Damit schließen wir hier ab. Und ich hoffe, dass uns das zumindest jetzt, so nachdem wir im ersten Teil der Freizeit stärker das Wirken Jesu gesehen haben, jetzt gesehen, dieses ganze Wirken Jesu ist heilsgeschichtlich eingebunden. Jesus hat nicht zufällig gelebt, war kein großer Wundertäter oder Weisheitslehrer in erster Linie, sondern er war Gott, er war der Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist und genau das findet hier statt. Er ist diesen Weg gegangen, damit wir Zugang zu Gott bekommen, damit unsere Schuld vergeben ist. Er ist treu dem, was Gott ihm vorgezeichnet hat, als Auftrag nachgegangen, hat allen Spott, ist darauf nicht eingegangen, hat sogar noch um Vergebung für seine Feinde geachtet und Gott hat übernatürlich eingegriffen, um ihn zu beglaubigen. Ja, wer dazu noch Fragen hat, der kann gleich auch noch ein bisschen hierbleiben zum Gespräch, aber ich werde jetzt erst einmal mit uns beten. Ja, erstmal mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, was du getan hast. Vielen Dank, dass wir zuverlässige Informationen haben, wie das damals geschehen ist. Und wir sind eigentlich erschreckt darüber, wie die Leute dir mit Missgunst begegnet sind. Wie mit diesem Hass die Pharisäer dich festgenommen haben, da wo sie insgeheim einfach wie ein Räuber dich gefangen genommen haben. Wie sie mit Lügen dich verurteilt haben, weil sie es so nicht tun konnten. Wie der Pilatus, weil er nicht Rückgrat genug gehabt hatte, sich schließlich durch den Mob hat klein beigeben lassen und dann dazu sein Ja zu geben. Wir sehen auch diesen fürchterlichen Herodes, der nur daran interessiert war, irgendein Wunder zu tun, seinen Spaß mit dir zu treiben. Und wir danken dir dafür, dass du in all diesen Situationen Geduld geübt hast, dass du nicht einfach aus der Haut gefahren bist, dass du nicht diese Leute hast einfach tot umfallen lassen oder zurück in den Himmel gegangen bist, sondern dass du treu auf der Erde warst, bis zum letzten Moment ausgeharrt hast, dich sogar hast ans Kreuz schlagen lassen, damit wir von Sünde frei werden können. Wir danken dir für diese große Liebe, dass wir nicht selbst bezahlen müssen für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unser Vergehen, dass wir nicht in ewiger Verdammnis von Gott getrennt sein müssen, sondern das, weil du damals so gelitten hast, weil du freiwillig dich hast für uns bestrafen lassen, dass wir frei ausgehen können und heute Kinder Gottes sein können. Vielen Dank, dass wir uns heute Abend daran erinnern können. Wir möchten dich bitten, dass es Auswirkungen hat für unser Leben, dass wir bereit sind, auch uns für dich einzusetzen, ein kleines bisschen von dem zurückzuzahlen, auch bereit sind, für Spott für dich einzustecken, bereit zu sein, Menschen zu vergeben, die an uns schuldig werden, Menschen zu vergeben, die sich über dich lustig machen, dass wir ihnen in Geduld bekennen, was du für sie getan hast. Amen.